Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Der folgende Podcast enthält teilweise Schilderungen zu Themen wie Gewalt und sexueller Misshandlung, Flucht, Suizid und Rassismus. Bitte achtet auf euch, während ihr den Podcast hört.
Nach 3 Wochen haben sie meinen Namen aufgerufen und ich wurde freigelassen. Sie sagten mir, ich könne rausgehen, aber ich müsse eine Adresse angeben. Aber ich kannte ja niemanden auf Zypern.
Marifa ist in Ponara, im Erstaufnahmelager für Geflüchtete auf Zypern, in der Hauptstadt Nikosia. Sie hat sich im Camp registrieren lassen, wurde medizinisch behandelt und hat 3 Wochen auf engstem Raum in Containern gewohnt. Das Ponara-Camp ist aber ein geschlossenes Camp. Man darf nicht einfach rausspazieren. Um das Camp jetzt verlassen zu dürfen, soll Marifa den Mitarbeitenden eine Adresse geben.
Eine Adresse von einem Ort, wo sie in Zypern hin kann. Also praktisch den Wohnort auf Zypern, wo man hin kann, wenn man Ponara verlässt. Und genau das fanden wir am Anfang so komisch, weil wir einfach nicht nachvollziehen konnten, wie man ohne jemanden in einem Land zu kennen eine neue Wohnadresse angeben soll. In diesem Moment eine Adresse von einem Hostel oder Hotel anzugeben, ist natürlich auch nicht möglich.
Woher soll Marifa eine Adresse haben? Sie kam aus Nordzypern und ist in Sierra Leone aufgewachsen. Sie ist ganz auf sich gestellt. Wir checken einfach nicht, wie das der einzige Weg aus dem Camp sein kann. Gibt es da keine anderen Regelungen? Zypern gehört schließlich zur EU. Da sollte sowas doch nicht möglich sein.
Aber nein. Auch der zyprische Migrationsforscher Nikos Trimitiniotis, mit dem wir gesprochen haben und der sich gut mit der Asylpolitik auf Zypern auskennt, hat uns von dem Adressenangeben erzählt.
Und Marifa hatte natürlich keine. Sie kennt nämlich nur Menschen in Nordzypern, weil sie dort ja angefangen hat zu studieren.
Die Leute, die ich im Camp getroffen habe, haben zu mir gesagt, keine Sorge, wir helfen dir, ein Haus zu finden. Gib ihnen einfach diese Adresse.
Marifa bekommt in Ponara Hilfe angeboten. Andere Menschen im Camp geben ihr eine Adresse, wo sie angeblich mit ihnen wohnen kann. Und Marifa benutzt die Adresse, um Ponara zu verlassen. In der Hoffnung, dort wirklich bleiben zu dürfen.
Es stellt sich raus, sie kann da wohnen. Aber das möchte sie plötzlich gar nicht mehr.
Okay, thank you.
Ich habe damals gesagt, okay, danke. Dann bin ich zu der Adresse gegangen, die sie mir gegeben hatten. Und da waren so viele Leute, dass es keinen Platz gab. Ich musste auf dem Boden schlafen, weil so viele Leute da gewohnt haben. Und dann haben alle geraucht und es waren viele Jungs dabei. Ich sagte, nein, nein, nein. Ich gehe zurück.
Sie geht also lieber wieder zurück in ein Camp, in dem sie in Containern wohnen muss und das sie nicht jederzeit verlassen kann.
Aber dort wohnt sie zumindest nicht mehr mit fremden Männern zusammen und bekommt wieder regelmäßig etwas zu essen. Das dachte sie zumindest.
Ich wollte zurück ins Camp. Aber leider hat man mir gesagt, dass das nicht geht, weil man mir keine Lebensmittelkarte mehr geben könnte. Also war ich zwar wieder dort, aber habe kein Essen bekommen vor Ort. Ich war also 1,5 Monate da und hatte nichts zu essen. Ich musste ständig bei Leuten um Essen betteln.
Von den Mitarbeitenden im Camp heißt es dazu:
Wenn Sie einmal Ponara verlassen haben, können wir Sie nicht mehr aufnehmen. Das Verfahren haben Sie dann hier soweit beendet und wir sind nicht mehr für Sie zuständig, weil wir ja kein Wohnungslosenheim sind. Sie müssen also zur Sozialhilfe oder sich an die zuständige Behörde wenden. Die Leute kommen trotzdem zurück. Solche Fälle haben wir fast jeden Tag.
Ihr hört Blinder Fleck im Mittelmeer, Zyperns Migrationsproblem. Ich bin Katinka Böhm und studiere Journalistik an der TU Dortmund. Ihr habt gerade auch schon meine Kommilitonin Anna Bolten gehört. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf Zypern und schauen uns gemeinsam die Migration dort an und vor allem auch die Probleme, denen Geflüchtete dort begegnen. Wir haben in den letzten Folgen schon die Situation auf Zypern erklärt, mit euch über das Business mit internationalen Studierenden in Nordzypern gesprochen und von dem Erstaufnahmelager Ponara berichtet, welches wir selber besucht haben. Wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, holt das gerne nach, denn seit Folge 1 begleiten wir Marifa. Sie hat das alles erlebt.
In dieser 4. Folge erzählt sie uns, wie es nach Ponara weitergehen kann. In ihrem Fall auf ganz schreckliche Weise. Aber wir hören auch wieder ExpertInnen und sprechen mit Hilfsorganisationen, die bei der Integration von Geflüchteten auf Zypern helfen. Zumindest soweit es geht. Denn politische Entscheidungen und der Rassismus im Land machen es ihnen nicht gerade einfach.
Starten wir also nochmal bei diesen Adressen. Marifas Beispiel hat gezeigt, wie verrückt diese Regelung ist. Und auch Marco Frasin von der Caritas in Nikosia hat uns das nochmal bestätigt. Die Caritas ist ja eine katholische NGO, die sich für Geflüchtete auf Zypern einsetzt.
Offiziell müssen sie eine Adresse haben und angeben können, um das Camp zu verlassen. Die ist aber oft gefälscht. Nicht immer, aber eben oft. Weil man muss sich mal vorstellen, dass die Menschen wenig Geld haben und sich nicht im Land auskennen. Wenn man dann von irgendeiner Adresse in Nikosia erfährt, gibt man die halt an, auch ohne überhaupt zu wissen, ob man da wohnen kann. Die Adresse ist also nur dazu da, um das Camp verlassen zu können. Und sobald du draußen bist, beantragst du Sozialhilfe.
Marco hat uns aber auch erzählt, dass auf jeden Fall nicht alle Geflüchtete eine Fake-Adresse haben. Zum Beispiel gibt es bereits viele syrische Familien in Zypern, sodass die Geflüchteten dann zu ihren Verwandten ziehen können und einfach deren Adresse angeben.
Aber trotzdem finden wir, dass das doch nicht sein kann. Wie kann es verlangt werden, eine Adresse vorzuzeigen, wenn die Menschen nie in Zypern waren? Das wollten wir genauer wissen und haben deshalb auch nochmal bei der Mitarbeiterin in Polnara, Helena, nachgehakt. Um sie zu schützen, nennen wir hier nicht ihren richtigen Namen und sie wird auch auf Deutsch nachgesprochen.
Wir erklären den Geflüchteten, dass wir eine Adresse von ihnen brauchen. Entweder tun das Beamte oder zum Beispiel ich und das auch alles mündlich im persönlichen Gespräch. Dabei betonen wir, dass man anstatt eine falsche Adresse zu geben, lieber ein paar Tage warten soll, um dann eine richtige Adresse zu haben. Wenn Menschen gar keine Adresse haben, können sie zum Beispiel zur Sozialhilfe. Deshalb haben wir auch Sozialbeamte hier im Camp. Und wir haben auch eine Liste von der Polizei mit gefährlichen oder ungeeigneten Adressen als Schutzmaßnahme.
Natürlich entscheidet Helena das aber nicht selbst. Die Anweisung stammt vom zyprischen Innenministerium, hat sie uns gesagt.
Ja, sie brauchen eine Adresse, aber das war nicht unsere Idee, das ist die Anweisung vom Ministerium. Die Entscheidung liegt da nicht bei uns.
Und das geht als EU-Mitglied? Wenn man mal in der EU-Richtlinie 2013/33 schaut, kann man darüber streiten, finden wir. Diese Richtlinie wurde 2013 vom Europäischen Parlament und vom EU-Rat festgelegt. Sie legt die Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, fest. Es sollen daher, ich zitiere, Normen für die Aufnahme von Antragstellern festgelegt werden, die diesen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und vergleichbare Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten gewährleisten. Man muss aber dazu sagen, dass EU-Richtlinien ja nicht direkt verbindlich gelten. Sie werden von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgewandelt und deshalb gibt es da einen gewissen Interpretationsspielraum.
Was an Marifas Situation so super menschenwürdig ist, weiß ich aber nicht genau. Sie wird als schwangere junge Frau quasi auf die Straße gesetzt. Im Wissen, dass sie womöglich nur eine Fake-Adresse hat oder eben bei irgendwelchen fremden Männern unterkommt.
Und ein Zurück gibt es nicht. Marifa probiert, wieder nach Polnara zu kommen, aber erfolglos.
Damit ist sie kein Einzelfall, wie uns Helena in Polnara erzählt hat.
Tatsächlich kommen manche Geflüchtete wieder zurück nach Polnara. Hier verweisen wir sie dann an die Behörden, die für sie zuständig sind, weil wir sind ja eben nur das Erstaufnahmecamp.
Und was dann? Marifa muss weiterziehen.
Luckily one of the people I met.
Zum Glück kam eine Person im Camp zu mir und meinte, oh, du kannst mit mir kommen und bei mir wohnen. Ich arbeite für einen Gärtner und er hat mir eine Unterkunft gestellt. In der wohnen wir bisher nur zu zweit, da ist noch Platz für dich. Also bin ich dahin und wir hatten ein Zimmer und ein Badezimmer und die Küche war außerhalb der Wohnung. Ich war dort die einzige Frau. Die beiden, die mit mir da lebten, hatten nicht genug Mittel, um uns mit Essen und allem zu versorgen. Eines Tages hat mir der eine Mann dann von einem Job in einem Hotel in Paphos erzählt. Er meinte, du kannst hingehen und es dir ansehen. Ich bin also hin und dort sagte man mir, dass sie jemanden bräuchten, aber dass sie keine Wohnung für mich hätten. Wenn ich aber eine Wohnung finden würde, würde ich den Job bekommen. Ich hatte ihnen damals extra verschwiegen, dass ich schwanger war und habe sehr große Kleidung angezogen, damit sie mich nehmen. Und ich meinte zu ihnen, okay, ja, sicher, ich nehme den Job.
Okay, yes, sure.
Die Stadt Paphos liegt an der Südwestküste von Zypern, also links unten, wenn ihr es euch auf einer Karte vorstellt. Die Stadt ist fast 2 Stunden mit dem Auto von Nikosia entfernt. Und da landet Marifa und arbeitet in einem Hotel. Sie versteckt, dass sie mittlerweile im 7. Monat schwanger ist. Überlegt mal, wie groß dann ihr Baby schon ist.
In Paphos braucht sie dringend einen Platz zum Schlafen. Sonst darf sie ihren Job nicht weitermachen.
Und um einen Schlafplatz zu finden, fragt sie in der Gegend von Paphos rum, ob sie irgendwo schlafen kann. Wird aber weitergeschickt.
Then I went around Paphos, asking people, please can I stay with you?
Ich bin in Paphos rumgelaufen und habe die Leute gefragt, kann ich bitte bei Ihnen wohnen? Ich kann am Ende des Monats Miete zahlen. Jemand verwies mich dann an so Häuser, die sehr heruntergekommen sind und eigentlich abgerissen werden sollten, wo aber Menschen leben. Das hieß dort Nicolas Apartments. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, die Polizei will, dass die Leute da ausziehen. Ehrlich gesagt wusste ich nichts über den Ort, also ging ich dorthin.
Wir wussten erstmal gar nicht, wovon sie da spricht. Sie hat uns gesagt, dass sie in einer Hotelanlage wohnt. Dann haben wir bei Daily Mail, einer englischsprachigen konservativen Tageszeitung aus Zypern, einen Artikel und ein Video zu diesen St. Nicholas Apartments in Paphos gefunden.
Da sieht man eine Hotelanlage, die eher aussieht wie so eine Ruine. Es sind keine Glasscheiben mehr in den Fenstern, draußen liegen super viele Klamotten und Möbel und Müll. Und sogar der Pool, in dem mal Wasser war, ist total verdreckt. Da ist Müll und Möbel und irgendwelche Kleidung drin. Von dem Drei-Sterne-Hotel, was es mal war, ist echt nicht mehr viel zu erkennen. Und Marifa lebt am Ende nicht mal in so einem heruntergekommenen Apartment, sondern stattdessen unter freiem Himmel.
Ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen, aber niemand konnte mich aufnehmen. Als ich gerade schon wieder gehen wollte, sagte mir eine Gruppe von Frauen aber, dass sie zwar keinen Platz für mich in ihrem Zimmer haben, aber dass ich draußen auf der Terrasse schlafen könnte. Und ich könnte eine Matte oder so benutzen. Dann hatte ich die Entscheidung. Gehe ich zu meiner alten Wohnung zurück oder bleibe ich und arbeite? Und ich entschied mich, in Paphos zu bleiben und draußen zu schlafen. Draußen war es wirklich schlimm. Es gab viele Mücken und irgendwer stritt sich und kämpfte nachts dort. Ich fühlte mich sehr unsicher und manchmal schlief ich nicht, weil ich dachte, jemand würde auf die Terrasse springen und mir etwas Schlimmes antun. Während meiner Zeit in Paphos hatte ich meistens einfach nur große Angst. Auf der Arbeit versuchte ich zu verstecken, dass ich schwanger war, und zu Hause waren wir auch noch ständig auf der Flucht vor der Polizei.
Marifa ist nicht die Einzige, die nach ihrer Entlassung aus Ponara unter solchen Bedingungen leben muss. Das ist also eher Standard, wie sogar Emilia Strovolidou vom UNHCR auf Zypern bestätigt. Das UNHCR ist das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, das auch einen Sitz auf Zypern hat. Sie arbeiten eng mit der deutschen UNO-Flüchtlingshilfe zusammen, die ihr vielleicht kennt.
Die Situation in den Städten ist wegen der Wohnungsnot, der Arbeitseinschränkung und der sehr niedrigen Sozialhilfe für AsylbewerberInnen schlecht. Wir sehen Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, zum Beispiel mit 24 Personen in einer Wohnung, die nur für 4 Personen ausgelegt ist. In Wohnungen, die vielleicht nicht einmal Wasser oder Strom haben. Das führt zu Spannungen in der Gesellschaft, vor allem in Gegenden, in die es viele AsylbewerberInnen zieht, weil sie dort eine Gemeinschaft haben.
Als Asylbewerberin, die im Erstaufnahmelager Ponara gerade ihren Antrag gestellt hat, darf Marifa auf Zypern nicht direkt legal arbeiten. Erst nach 9 Monaten Aufenthalt ist das erlaubt. Und das ist neu. Früher ging das ein halbes Jahr früher, wie uns der zyprische Migrationsforscher Nikos Trimikliniotis erzählt hat.
Sie haben die Regelung geändert. Die Frist, ab wann Asylbewerbende arbeiten dürfen, wurde von 3 auf 9 Monate verlängert. Das Ergebnis ist, dass die Menschen illegal arbeiten gehen. Diese Neuregelung war eine Entscheidung der vorherigen Regierung, die neue Regierung nicht umsetzen muss. Aber sie sagt, die Entscheidung sei getroffen worden und übernehmen sie einfach. Ja, aber dann ändert es eben. Wir haben massive Armut hier, wir haben illegale Arbeit, ungeschützte Arbeit. Und warum? Weil die Menschen leben müssen. Deshalb müssen sie illegal arbeiten und das tun sie auch. Und dann werden sie behandelt, als wären sie Kriminelle.
Für viele Geflüchtete gibt es daher manchmal gar keine andere Möglichkeit, als illegal zu arbeiten, um genug Geld zum Leben, zum Überleben zu haben. Das war auch Marifas einziger Ausweg. Und damit wurde sie also offenbar zu Kriminellen. Dahinter steckt eine Strategie der Regierung, sagt Corina Drosiotou vom Refugee Council. Das Refugee Council ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte von zum Beispiel MigrantInnen auf Zypern einsetzt. Sie sagt, die Regierung will die Asylbewerbenden einfach vom Arbeiten abhalten.
Die Arbeitserlaubnis wurde aus einem bestimmten Grund auf 9 Monate verlängert. Der Gedanke der Regierung ist, dass dies Personen davon abhalten soll, hier Asyl zu beantragen. Und zwar vor allem solche Menschen, die vor allem zum Arbeiten hierher kommen.
Marifa sucht sich illegalerweise eben in dem Hotel, von dem sie uns erzählt hat, Arbeit. Nur so kann sie sich und ihr ungeborenes Baby ernähren. Würde sie nicht arbeiten, könnte sie wahrscheinlich nicht mal Mieten in Zypern bezahlen, wie uns die Pressesprecherin Emilia Strovolido vom UNHCR erzählt hat.
Nicht alle werden sozial abgesichert. Und wenn, bekommen sie nur sehr wenig. Zum Beispiel bekommt eine Person nur 361 Euro für Miete, Nebenkosten und Lebensmittel. Und die Mieten allein liegen in Nicosia bei über 400 Euro.
Den Betrag von 361 Euro, von dem Frau Strovolido hier spricht, haben wir nochmal gecheckt. Tatsächlich ist die Höhe des monatlichen Geldbetrages der AsylbewerberInnen sehr davon abhängig, unter welchen Umständen und mit wem sie zusammenleben. Die Spanne kann für Einzelpersonen auf Zypern von 214 bis 361 Euro reichen, wie die Asylinformationsdatenbank angibt.
Zum Beispiel bekommt Marifa, jetzt mal unabhängig davon, wo sie auf Zypern ist, als Einzelperson 261 Euro für Essen, Kleidung, Schuhe und Strom und Wasser. Also um die Grundbedürfnisse zu decken. Und je nach Ort und wie viele Personen man ist, bekommt man dann eben noch einen Zuschuss zur Miete. In Paphos bekommt Marifa zum Beispiel 100 Euro Mietzuschuss.
Wenn die AsylbewerberInnen dann nach 9 Monaten legal arbeiten dürfen, müssen sie sich beim lokalen Arbeitsamt melden und dürfen sich dann nur in gesetzlich fest definierten Bereichen bewerben. Marifa darf dann zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei der Abfluss- und Abwasserreinigung, in Tankstellen, im Handwerk und der Tourismusbranche arbeiten. Das hat uns ebenfalls Emilia Strovolido vom UNHCR gesagt.
Die Möglichkeiten zu arbeiten wurden eingeschränkt. Sie dürfen erst 9 Monate, nachdem sie einen Asylantrag gestellt haben, arbeiten. Und zwar nur in gering qualifizierten Sektoren, wie in der Landwirtschaft, als Reinigungskräfte und in Hotels, in solchen Sektoren eben. Ohne Rücksicht auf ihre Fähigkeiten und Qualifikationen. Regardless of
skills and qualifications. Unabhängig von ihren Qualifikationen und von dem, was sie so können. Das hat man ja schon öfter gehört. Und es ist auch bei Marifa der Fall, die ja schon einen Bachelorabschluss hat, bevor sie nach Zypern gekommen ist. AsylbewerberInnen können eine noch so gute Ausbildung haben, ÄrztInnen sein, HandwerkerInnen sein oder sonst etwas und dürfen diese Berufe nicht zwingend ausüben. Egal wie wichtig sie vielleicht auch für die zyprische Gesellschaft sein könnten.
Und meistens werden sie in diesen niedrig qualifizierten Jobs ausgebeutet und oft nur sehr gering bezahlt. Familien mit Kindern erwarten sogar noch mehr Probleme, wie uns Marco Frasin von der Caritas erzählt hat.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten für Familien, ihre Kinder zur Schule gehen zu lassen. Und auch wirtschaftlich ist es ziemlich schwierig für Familien. Zum Beispiel ist das Wohnen sehr tough. Stellt euch vor, ihr habt 214 Euro im Monat und ihr müsst für ein Zimmer, das ihr euch schon mit anderen teilt, 130, 140, 150 Euro zahlen. Wenn man das da mal durchrechnet, bleibt einem da sehr wenig Geld zum Überleben. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind hier sehr teuer. Eine Fahrkarte für den Bus kostet 2,50 Euro und man muss den Bus oft wechseln. Und dann jedes Mal ein neues Ticket kaufen. Ein Weg zum Arzt kostet dann schnell mal 10 Euro. Das System ist also schrecklich und kostet sehr viel. Oft müssen sich die Menschen dann entscheiden. Gehe ich zum Arzt oder esse ich heute etwas? Das ist schwierig, sehr schwierig. Und es gibt zum Beispiel auch keine Dolmetscher im Krankenhaus.
All das, worüber sich die meisten aus unserem Umfeld keine Sorgen machen müssen, wird für die Menschen dort zum Problem.
Und dann geht's ja absurd weiter. Bis der Asylantrag durch ist und darüber entscheidet, ob die Asylbewerbenden bleiben dürfen oder abgeschoben werden, können ganze 3 Jahre oder noch mehr vergehen.
Das Asylverfahren dauert sehr lange, das stimmt. Wie lange hängt davon ab, ob die Asylbewerbenden zum Beispiel aus Ländern kommen, die laut der EU als sicher gelten? Und es hängt auch davon ab, wie schnell die Anträge geprüft werden. Dazu haben sie ein Asylgespräch. Auch wenn wir vor ein paar Jahren ein Zentrum ausschließlich zur Beurteilung von Flüchtlingsanträgen und Berufungen und so weiter geschaffen haben, dauert das.
Das war wieder Helena. Für manche ist die Wartezeit noch die bessere Option, wenn die Alternative ihre Abschiebung ins Heimatland ist.
In dieser Wartezeit auf die Genehmigung des Asylantrags oder eben im schlimmsten Fall die Abschiebung bekommen Asylbewerbende offenbar wenig Unterstützung vom Staat Zypern. Auch Marifa muss das am eigenen Körper erleben. Was die Regierung aber nicht hinbekommt, versuchen NGOs aufzufangen.
Wir haben ja schon die Caritas, den Refugee Support Europe und den Refugee Council erwähnt. Die drei sind nur Beispiele für solche Organisationen. Weil sie so einen wichtigen Beitrag leisten, haben wir sie besucht. Zuerst waren wir dafür bei der Caritas in Nicosia. Da waren wir direkt am ersten Tag nach unserer Ankunft auf Zypern. Und als wir dann vor der Caritas standen, war ich erstmal ziemlich beeindruckt. Das Gebäude der Organisation ist nämlich neben einer riesigen Kirche direkt an der Grenze nach Nordzypern, mitten in Nicosia.
Die Caritas ist ja eine katholische Organisation. Und das wurde uns so richtig bewusst, als wir minutenlang vor dieser katholischen Kirche saßen und auf unserem Interviewpartner gewartet haben. Und dann von ihm in das Gebäude direkt angrenzend geführt wurden.
Beim Reingehen haben wir auch direkt einen Realitätscheck bekommen, wie die Arbeit als NGO manchmal leider aussehen kann. Direkt vor der Tür stand eine etwas mitgenommene Holztafel. Und, wie uns da von den Mitarbeitenden berichtet wurde, wurde die Holztafel von einem Asylbewerbenden ein paar Tage vorher aus Wut kaputt gemacht.
Marco Frasin haben wir jetzt schon mal öfter erwähnt. Wir sollten ihn euch aber nochmal richtig vorstellen.
Marco Frasin, ja.
Also mein voller Name ist Marco Frasin. Ja, und ich bin Sachbearbeiter und Koordinator hier im Migrantenzentrum der Caritas Nicosia auf Zypern. Ja, das ist meine Position.
That's my position.
Marco ist ein hektischer Mensch. Er hat ständig mit irgendwelchen Leuten draußen und im Gebäude gesprochen. Und das in vier verschiedenen Sprachen oder so. Er wurde während unseres Gesprächs mehrfach angerufen und hat immer wieder auf sein Handy geschaut. Und hat sich trotzdem so viel Zeit für uns genommen und uns alles erklärt.
Unter anderem auch, was die Caritas auf Zypern macht.
Let's say that the core is humanitarian assistance.
Sagen wir, der Kern unserer Arbeit ist die humanitäre Hilfe. Wir stellen Lebensmittel, Windeln und Kleidung zur Verfügung. Wir haben hier nämlich einen Laden und sammeln dafür Kleider- und Lebensmittelspenden. Dann haben wir hier noch Sachbearbeiter für die Menschen, die hier ankommen und verschiedene Probleme oder Fragen haben. Wir haben dafür einerseits eine Telefonleitung, die jeden Morgen besetzt ist, von Menschen, die Arabisch, Englisch und Französisch sprechen können. Manchmal haben wir einfache Fälle, andere laden wir zu einem Termin hierher ein. Dann helfen wir zum Beispiel bei Bewerbungen oder verschiedenen Formularen und bieten viele Aktivitäten an. Die schwierigsten Fälle werden an einen Sachbearbeiter wie mich verwiesen. Wir kümmern uns dann beispielsweise um die Vermittlung von Sozialhilfeempfängern. Wir überweisen die Menschen an Ärzte, begleiten sie zu Arztterminen und übersetzen für sie.
Medical appointments, translating for them.
Nachdem wir ein paar Minuten geredet hatten, war so viel los, dass wir in die Küche wechseln mussten, damit wir unsere Ruhe hatten.
Marco hat uns dann noch immer deutlicher gemacht, wie schwer die Arbeit als NGO ist und dass einfach nie genug gemacht werden kann.
So we do a lot of different stuff.
Wir machen also eine Menge verschiedener Dinge und im Moment sind wir ein sehr kleines Team mit wenig Budget. Es ist also eine Challenge und wir können all das nur in einem begrenzten Rahmen anbieten.
Ein Beispiel für so eine Challenge ist, dass Marcos Team versucht, den Menschen Englisch sprechen und Schreiben beizubringen.
We teach English, but
wir unterrichten Englisch, aber eher auf eine informelle Art und Weise. Und damit haben wir viel Erfolg. Wir haben jeden Tag etwa 20 Menschen hier. Viele von ihnen können nicht einmal ihren Namen schreiben. Wir fangen also bei den Grundlagen an.
It's really from scratch.
Wenn die Menschen kein Englisch können, zieht das viele andere Probleme mit sich. Zum Beispiel müssen ja auch die Traumata der Menschen dringend aufgearbeitet werden. Vor Ort in der Caritas haben sie keine PsychologInnen, aber sie begleiten Hilfesuchende zu ihnen und versuchen zu übersetzen. Ideal läuft eine Psychotherapie so natürlich nicht. Und das stellen wir uns ziemlich frustrierend, auch für Marco und sein Team vor.
Egal wie viel die NGOs also machen, ausreichend für alle Herausforderungen in der Migration auf Zypern ist das nicht. Auch der Refugee Support Europe hat das nochmal ganz klar gemacht. Der Refugee Support ist eine gemeinnützige Organisation, die geflüchtete Menschen in Europa unterstützt.
Es gibt nicht annähernd genug Hilfe. Es gibt kaum NGOs, Fundraising ist extrem schwierig und Zypern haben die wenigsten auf dem Schirm. Wir haben da zwar die Caritas und einige andere Organisationen, die sich für die Unterstützung von Asylbewerbenden und Geflüchteten in Zypern einsetzen, aber ich würde sagen, das deckt nur einen winzigen Bruchteil dessen ab, was benötigt wird. Ob nun von der Regierung oder von internationalen NGOs, es gibt riesige Lücken, die geschlossen werden müssen. Das ist auch das, was uns als NGOs belastet. Nämlich, dass wir niemals die ganze Anzahl an Menschen unterstützen können, die Unterstützung brauchen. We are never going to be able to support the number of
people that need support. Marco fehlt bei seiner Arbeit nicht nur die Hilfe im eigenen Land, sondern er sieht da ganz klar auch die Verantwortung beim Rest der EU. In Deutschland zum Beispiel wissen wir ja nicht nur oft gar nicht, dass Migration auf Zypern ein Problem ist. Es kommt laut Marco auch nicht ausreichend EU-Hilfe. Gelder bekommt Zypern schon viele, aber Asylbewerbende werden laut ihm nicht genug von anderen EU-Ländern aufgenommen.
We don't receive much enough help.
Die Migrationspolitik funktioniert nicht so gut, weil der Rest von Europa nur wenig Verantwortung übernimmt. Wir tun also gerade nicht alles, was wir in der EU tun könnten. Es wäre ideal, wenn jedes Land einen Anteil an Asylsuchenden übernehmen würde, um ein besseres und faires Asylverfahren zu haben.
Wir haben jetzt also gehört, dass einige NGOs und viele Menschen unabhängig vom Staat versuchen, den AsylbewerberInnen auf Zypern zu helfen. Das ist weder einfach noch ausreichend, wie auch ganz klar wurde.
Stellen wir uns jetzt einmal vor, der Asylantrag wird genehmigt. Das ist ein großer Segen, weil ja viele Menschen vor Krieg und anderen lebensgefährlichen Situationen, Missbrauch oder Ähnlichem fliehen. Diese Info zu bekommen, das dauert erstmal Jahre.
Aber dass dann der Asylantrag bewilligt wird, ist für die Menschen enorm wichtig und kann ihr Leben verändern. Jetzt wollen wir uns auch die Zeit danach anschauen, denn auch darüber haben wir mit den NGOs gesprochen. Integriert sind Geflüchtete selbst nach der Genehmigung ihres Asylantrags meist jahrelang nicht. Das weiß auch das UNHCR. Their
integration trajectory. Für manche Menschen kann es 3 oder 5 Jahre dauern, bis ihr Asylantrag bearbeitet wird. Das macht ihre Integration schwieriger, denn erst wenn der Antrag bewilligt ist, haben sie ihre Rechte als BürgerInnen. Sie können dann zum Beispiel in ihrem eigentlichen Beruf arbeiten. Aber auch dann sind nicht alle vollständig integriert. Denn es gibt seit mehr als 10 Jahren keinen umfassenden Integrationsplan, der beispielsweise Berufsausbildung, Sprachunterricht oder Bildung für Kinder regelt.
Das UNHCR versucht, die Integration zu verbessern, indem sie die AsylbewerberInnen mit ZyperInnen zusammentun. Sie wollen, dass Netzwerke entstehen, sagt die Pressesprecherin Emilia Stovolidou.
Ganz so einfach ist das aber nicht, denn viele ZyperInnen haben Vorurteile gegen AsylbewerberInnen. Einige sind sogar rassistisch, was ja auch aus anderen Ländern in Europa bekannt ist. In Ponara hat Helena das ganz gut auf den Punkt gebracht.
Bezogen zum Beispiel auf Freiwillige, die in unserem Camp arbeiten wollen, heißen wir und die BewohnerInnen hier alle willkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, wir ZyperInnen sind sehr rassistisch.
Auch das UNHCR beobachtet diese Fremdenfeindlichkeit. Einige ZyperInnen hätten Angst vor den geflüchteten Menschen, hat uns Frau Stovolidou erzählt.
Die Zypriotinnen haben Angst, dass es durch Geflüchtete und AsylbewerberInnen mehr Kriminalität und Gewalt gibt.
Sie spricht hier von Xenophobie. Das ist einfacher gesagt Fremdenfeindlichkeit. Um genauer zu sein, steckt da laut der Bundeszentrale für politische Bildung Folgendes hinter. Ich zitiere: Xenophobie bezeichnet ablehnende, ausgrenzende und feindliche Einstellungen und Haltungen gegenüber Personen und Gruppen, die als fremd definiert werden. Mit fremd ist in der Regel eine von der Mehrheit abweichende ethnische Herkunft gemeint.
Zypern ist in Europa nicht das einzige Land, in dem Menschen fremdenfeindlich sind. Natalie Holmes vom Refugee Support sagt aber, in Zypern kann man das beispielhaft sehr gut sehen.
Ich glaube nicht, dass Zypern besonders ausländerfeindlich ist. Es hat einfach mit einer im Vergleich zu anderen EU-Staaten unverhältnismäßig hohen Zahl von Asylbewerbenden zu tun. Zusätzlich rücken Politik und Medien auf Zypern MigrantInnen häufig in ein negatives Licht. Dadurch ist Zypern wie ein Mikrokosmos für eine Situation, die wir in ganz Europa und im Rest der Welt beobachten.
Und das zeigt sich auch ganz extrem. Emilia Stovolidou vom UNHCR spricht nochmal genau davon, wie schwierig es durch den Rassismus für Geflüchtete ist, integriert zu werden.
Wir haben von Fällen gehört, in denen muslimische Frauen ihren Hijab ablegen müssen, um in einem Restaurant arbeiten zu dürfen. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind auf dem Vormarsch. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung für AsylbewerberInnen.
Eine geflüchtete Person, aus welchen Gründen auch immer, sollte nicht für immer eine geflüchtete Person bleiben. Sie sollte auch ankommen und neu starten dürfen.
Im Süden von Zypern erwartet die so oft traumatisierten Menschen also nicht zwangsläufig der sichere Hafen und es wird auch mit Asylantrag auf Dauer nicht einfacher. Auch Marifa bekommt das zu spüren, wie ihr im ersten Teil dieser Folge gehört habt. Sie hat versucht zu arbeiten, in Paphos zu leben und ihr wurde es mehr als schwer gemacht. Sie hatte nichts zu essen und schlief unter freiem Himmel und das, während sie hochschwanger war. Egal, was jetzt noch kommen sollte, könnte es noch schlimmer werden. Das war die vierte Folge von Blinder Fleck im Mittelmeer, Zyperns Migrationsproblem. Dieser Podcast ist eine Produktion von Eldoradio, moderiert von Anna Bolten und mir, Katinka Böhm. Musik von Daniel Altmaier. Wir bedanken uns bei Katharina Strickeling, Theo Steinbach, Susanne Enders, Charlotte Hündgen, Fabian Huschka, Sophia Buschhorn, Raphael Balke und Finja Wendland. Redaktionelle Unterstützung von Dominik Speck, Miriam Jagdmann, Inga Heidel, Emilia Knebel und Richard Brandt. In den Shownotes findet ihr unsere Quellen.